Auch Angebote der Kinder- und Jugendhilfe stoßen an ihre Grenzen. Was kann man tun, wenn Standardangebote nicht greifen oder wenn die Probleme so gravierend sind, dass es ein intensives Angebot auch langfristig braucht? Die flexible Einzelfallbetreuung ist eine Hilfeform, die hierauf eine Antwort bieten will. Ich bin Tim Tausendfreund und arbeite als Dozent am Institut für Kindheit, Jugend und Familie an der ZHW Soziale Arbeit. Kennengelernt habe ich die flexible Einzelfallbetreuung, um die es in dieser Podcast-Episode geht, als ganz junger Sozialarbeiter in Hamburg, wo ich aufgewachsen bin. Weil ich so viel von der Flex gelernt habe, so nennt man sie umgangssprachlich, und weil unsere Studierenden auch heute noch davon lernen können, nehme ich euch mit in die norddeutsche Hafenstadt. Dort habe ich mich mit zwei Menschen zum Gespräch getroffen, mit Michael Mehrfort, der vor über 35 Jahren bei der Entstehung der flexiblen Einzelfallbetreuung dabei war und sie seither praktiziert, und mit dabei war auch Ursina Salzgeber, die an der ZHW ihren Bachelor in Sozialer Arbeit machte und im Frühling 2023 als Studentin im Jugendhilfezentrum bei Michael ein Praktikum machte und jetzt dort arbeitet. Dieses Zentrum heißt SME. Das steht für stadtteilbezogene, milieunahe Erziehungshilfen.
Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
Ursina, erzähl doch mal kurz, wer du bist und wie du darauf gekommen bist, nach Hamburg zu ziehen und dich mit der intensivsten Form vielleicht der Kinder- und Jugendhilfe auseinanderzusetzen. Wenn du nochmal zurückdenkst, was hat dich denn dann da so überzeugt? Was hat dich so abgeholt? Warum hast du gedacht, hey, das ist so einzigartig? Gibt's das in der Schweiz nicht?
Ich finde es nach wie vor sehr schwer, in Worte zu fassen. Mhm. Und für mich hat es tatsächlich ganz stark mit Struktur auch zu tun. Es war ja nicht immer ganz so, aber das hat sich so langsam entwickelt auch. Und die Struktur ist einerseits, gibt es einen Rahmen, eine Sicherheit, aber sie ist auch eben flexibel oder dehnbar.
Beschreib doch mal ganz kurz, weil die Hörenden, die kennen ja das SME noch nicht.
Das einerseits ist es dieses individuell biografisch Arbeiten mit den jungen Menschen und dann aber das quasi die Gruppenangebote, das soziale Lernen und das alles innerhalb des Sozialraums, den auch die BetreuerInnen gut kennen. Da gibt es ja dann ganz viele Wechselwirkungen. Und ich habe das selber erlebt. Ich habe auf St. Pauli gewohnt, das ist ja auch um die Ecke so. Ich fand mich auch relativ schnell zurecht. Ich habe versucht zu verstehen, auch die Bezugsjugendlichen, die ich hatte, wie bewegen sich die? Wo sind die? Eben, ich war bei dir in der Vorlesung. Wir hatten darüber geredet, die Lebensweltorientierung, die ist für mich so ganz konkret geworden. Durch SME, da habe ich es verstanden. Also, wie bewegen sich die, wo, in welchen Beziehungen stehen die, was brauchen sie so? Und ich glaube, mit diesem Wissen ist es viel einfacher, dann auch anzusetzen oder Angebote zu machen.
Ich erinnere mich noch damals, als ich mein Praktikum angefangen habe, mein erstes Bewerbungsgespräch hat damals im SME an einem Montagnachmittag stattgefunden, wo ich dann mit der damaligen Leiterin mein Gespräch geführt habe und dann bin ich danach in diese sehr bunte Situation des Abendessens gekommen, wo eigentlich immer ein Betreuender mit einem Jugendlichen zusammen gekocht hat und da war richtig Leben in der Bude. Also ich erinnere mich zurück, das waren so 15 Jugendliche, die da waren, ehemalige auch mit dabei, es waren Betreuende mit dabei. Man hat eigentlich die Betreuenden von den Jugendlichen eigentlich eher durch die grauen Haare vielleicht noch gerade mal erkannt oder so, aber es war sozusagen ziemlich auf Augenhöhe. Man hat miteinander gegessen, es war auch bunt gemischt. Es war nicht irgendwie, dass man sagen konnte, da gibt es eine deutliche Hierarchie in dem Ganzen.
Was viele junge Menschen in diesem Setting eben nicht erlebt haben bis dahin, was das auch, nur das Angebot an sich, was das schon ausmachen kann, wenn das nur schon existiert. Wenn Michi beispielsweise so seinen berühmten Gulasch gekocht hat und dann kommt niemand, ist das dann nicht so, vielleicht nicht so befriedigend, aber das Angebot wirklich an sich, das schon so viel ausmacht auch.
Bei mir kommen sie eigentlich in der Regel immer. es gibt auch andere Situationen, wo man dann kocht und geiler kommt. Ne? Mhm.
Aber es ist ja auch ein wirklich gutes Gulasch, muss man sagen.
Naja, und das Gulasch hinaus, das steht natürlich auch für ein Angebot der sozialen Arbeit zumindest. Das ist ein Angebot, was seit 35 Jahren existiert, das am Montagabend eigentlich mit und für Jugendliche gekocht wird. Und das ist eigentlich eine offene Küche. Also da können ehemalige Jugendliche vorbeikommen oder man kann auch mal einen Freund mitbringen von Jugendlichen, die in schwierigen Situationen sind. Und was mir damals so eingefahren ist, das war auch ein Jugendlicher, den du, Michi, begleitet hattest, die dann vorbeikam, auch nach vielen Jahren, um mal Hallo zu sagen, um mal gucken, wie es denn geht. Entweder den Erziehenden oder auch mal eine Frage zu stellen oder mal einen Computer zu nutzen. Und wir haben heutzutage so viel, zumindest in der Schweiz, auch strukturierte Nachsorgeprogramme. Und diese Idee aber zu haben, ein offenes Angebot zu haben, man weiß, das existiert, das gibt es seit 35 Jahren an einem Montag, das hat sozusagen eine Kontinuität, in da hinkommen zu können und da jemanden zu treffen oder vielleicht seinen alten Betreuer zu treffen und mal fragen zu, hey, wie geht's denn denen, was macht denn der jetzt oder einen Jugendlichen, um sich darüber austauschen zu können, das hat für mich einen großen Wert gehabt und symbolisiert eigentlich diese strukturierte Offenheit. Und was ich mich gefragt habe und was ich gerne mit euch nochmal diskutieren würde, die flexible Einzelfallbetreuung, die versucht ja da anzusetzen, wo alle anderen an ihre Grenzen kommen, alle anderen Hilfe fordern. Sie ist teuer, weil sie ist intensiv. Sie setzt sehr stark auf eine Einzelbegleitung auch. Aber wie kann man das denn lernen? Lernt man das im Studium oder lernt man das in der Praxis oder ist es beides? Oder was braucht es eigentlich, um da ein gutes Angebot zu machen?
Ich habe das soziale Wesen letztendlich am Ende tatsächlich studiert und habe praktisch aber erst 10 Jahre, nachdem ich schon angefangen habe zu arbeiten, praktisch meinen Job zum Beruf gemacht, indem ich dann nämlich die soziale Arbeit studiert habe. Ich war letztendlich nicht wirklich orientiert in die Zukunft, sondern dass ich einfach gejobbt habe, um mich über Wasser zu halten. Und bin dann im Kneipenwesen untergekommen. Ja, und eines Tages kam ein Kumpel von mir in die Kneipe und hatte einen Jugendlichen dabei. Er wäre gerade aus einer Krisenintervention zurückgekommen. Und das fand ich soweit interessant, dass ich mich dann dazu durchrang und gefragt habe, Mensch, ja, wenn ihr da noch einen braucht, dann sagt mir doch mal bitte Bescheid. Und dann hatte ich 2 Tage später einen Anruf von dem damaligen Chef. Das führte dann zu einem 20-minütigen Gespräch, aus dem hervorging, dass ich den Job jetzt annehmen kann. Es war eine Zeit im September, Oktober 89, die mit Hausbesetzung und sowas einherging. Und die Frage eigentlich im Raum stand, ob ich Berührungsängste hätte den Hausbesetzern gegenüber. Und die konnte ich natürlich logischerweise auch verneinen, weil ich letztendlich ja auch Hausbesetzer war zu dem Zeitpunkt, zumindest in tiefer Solidarität mit denen stand. Und ja, dann haben wir den Handschlag, den Hamburger Handschlag als Vertrag durchgeführt. Und ja, seitdem bin ich da praktisch jetzt fest angestellt, seit 1989. Und ich habe keinen schriftlichen Vertrag, aber das ist auch nicht notwendig. Ja, und dann hatte ich meine erste Jugendliche, die, wie soll ich sagen, die ich dann praktisch mit einem Rollwagen von Penny mit ihren Sachen samt Hab und Gut und sowas dann in die vermeintliche Übergangswohnung transportiert habe.
Das ist ja heutzutage nur schwer vorzustellen. Also so wie das damals vonstatten ging. Wenn ich das zusammenfasse, dann hast du in der Kneipe gearbeitet und bist darüber dann eigentlich durch deine Solidarität mit der Häuserbesetzer-Szene in die Jugendhilfe eingestiegen. Woher wusstest du denn damals, dass du das kannst oder dass du das machen willst?
Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, also 2 Tage vorher, schon angefangen, auch in der Hafenstraße zu wohnen. Das war ein großes besetztes Haus in Hamburg, das Gott sei Dank immer noch existiert aufgrund dieser Besetzung. Und da hatten wir auch schon Kontakt zu Jugendlichen, die Schwierigkeiten zu Hause hatten, die 13, 14, 15-jährig bei uns Zuflucht suchten. Und die haben sich dann mehrfach an mich gewendet, von sich aus. Und ich habe natürlich auch darauf reagiert und habe versucht, denen eine Hilfestellung anzubieten. Bis zu dem, dass wir dann gesagt haben, wir suchen uns einen neutralen Raum und versuchen mit einem oder beiden Elternteilen uns zu treffen, was dann auch tatsächlich gelang. Und dann jetzt im Nachhinein weiß ich, haben wir da die erste Mediation stattfinden lassen, die das geschafft haben, dass sich beide wieder verständigen konnten. Also die Eltern oder vielleicht ein Teil der Eltern und die Jugendlichen. Und ja, das wie soll man das sagen, ich habe mich da nicht als Sozialarbeiter schon gefühlt. Ich war einfach eher ein Freund und Kumpel und habe bestimmte Erfahrungswerte vermittelt, die mir im Leben wichtig waren. Und
kannst du mal für die Hörenden, damit man das sich so gut vorstellen kann, wie hat denn so eine Hilfe eigentlich angefangen? Wie sind die Jugendlichen zu euch gekommen? Und wie hat man dann zusammengearbeitet und woher wusste man, dass das gut ist, was man tut?
Also das ging einfach ganz einfach. Also die Jugendlichen sind aus irgendeinem Heim abgehauen, dann sind sie in einem besetzten Haus untergekommen. Dann haben sich ältere Hausbesetzer an uns gewandt, also beziehungsweise an SME. Mhm. Das Kinderwohnhaus war Stadtteil bekannt. Mhm. Und die haben dann den Kontakt hergestellt. Dann wurde im Prinzip gefragt, aus welchem Heim seid ihr? Dann wurde das Heim angerufen, dann wurde versucht zu klären, ob die Legalisierung stattfinden kann, indem wir sie denn weiter betreuen würden, dann in einem Wohnraum, den wir von der Stadterneuerungsgesellschaft bekommen sollten oder bekommen haben. Und dann wurde das alles legalisiert, letztendlich auch aus finanziellen Gründen, weil die flexible Betreuung günstiger erschien als die Heimunterbringung.
Mhm. Wenn ich das jetzt mal versuche nachzuvollziehen in der Zeit damals, ihr kriegt sozusagen, ihr habt Jugendliche, die einen Zugang zu euch finden und eine zuweisende Instanz. Du sagst, im Prinzip sind wir Einzelkämpfer gewesen oder wir haben eigentlich die Teamsitzung nicht gehabt, du warst nicht ausgebildet. Was für eine Situation war denn das, dass das Jugendamt oder die zuweisende Instanz dann denkt, das ist auf jeden Fall besser als alles andere, was wir anbieten können. Die haben ja, irgendwie haben sie euch ja in dieser Situation vertraut.
Genau.
Kannst du das heutzutage noch nachvollziehen? Ist das etwas, wo du sagst, das würde ich auch heute noch machen oder das ging nur damals?
Eine gute Frage. Ich glaube, das ging nur damals. Also weil man spürte schon die Erleichterung von Seiten des Jugendamtes. Die waren ja total verstreut in ganz Deutschland. Also die in Münster oder in Bayern hatten wir Jugendämter, die zuständig waren und die waren heilfroh, dass es auf jeden Fall erstmal uns gab und die wir uns dann auch um deren Jugendliche kümmerten. Und die haben praktisch ja alles mitgemacht, was wir so vorgeschlagen haben.
Gut, kommen wir zu dem Angebot von der Flex. Schilder mir doch mal, Michi, so einen typischen Flex-Fall. Was ist so typisch Einzelfallbetreuung?
Das Jugendamt ruft unsere Leitung an. Es geht darum, dass sich ein Jugendlicher vorstellt. Das sind dann teilweise 2-3 Runden, je nachdem, um was es geht. Mhm. Der Jugendliche oder die Jugendliche ist in der Regel 16, 17, manchmal sogar auch schon 20. Und dann kommt es aus der Sicht der Leitung zu der Vorstellung, Mensch, welcher Betreuer, welche Betreuerin könnte gut passen. Dann trifft man sich mit dem Jugendlichen, mit der Jugendlichen und führt die ersten Gespräche. Und ja, dann versucht man natürlich logischerweise erstmal über den Einzug und über ja bestimmte Alltagsmomente und Fragen einen Kontakt aufzunehmen, der sich dann dahingehend zeigt, dass man erstmal die Wohnung einrichtet, dass dann vielleicht ein Schulprogramm stattfindet oder irgendwie eine Idee von Alltagsstruktur, die schon mitgebracht ist oder noch nicht vorhanden ist. Dann versucht man, was möglich ist, ob es ein Praktikum ist, ob es ein Bezug gibt, vielleicht eventuell zur Agentur für Arbeit, damit letztendlich eine Gestaltung stattfindet in jeder Hinsicht, also erstmal rein alltagsstrukturell. Mhm. Und ja, wenn es dann so weit kommt, dann natürlich auch die psychosoziale Unterstützung hinsichtlich dessen, dass man natürlich sich anbietet als Zuhörer und auch als vielleicht als Mensch, der auch mit Lösungen betraut oder vertraut ist, die angebracht sein könnten. Ja, und so baut man langsam oder sicher dann vielleicht eine Beziehung auf, wenn sie denn möglich ist, zumindest erstmal eine Arbeitsbeziehung, die sich ja dann so gestaltet, ja, wie soll man das jetzt allgemein beschreiben? So zumindest im Sinne des Jugendlichen, also es muss gar nicht in meinem Sinne stattfinden, sondern wenn der Jugendliche meint, er muss bestimmte Sachen für sich erleben, die für mich aber nachvollziehbar sind, weil die begründet sind, dann gehe ich das mit, auch wenn ich das vielleicht nicht so tun würde oder machen würde oder wenn ich andere Vorstellungen hätte. Und wir haben natürlich auch als Team in dem Sinne in gewisser Form den Jugendlichen gegenüber eine gemeinsame Haltung, aber die ist letztendlich in einem individuellen Setting, ist sie auch immer wieder sie wird nicht in Frage gestellt, aber Das ist dann, es gibt eine individuelle Gestaltung der Betreuung, auch trotz alledem. Und wie man das jetzt lernt, also wir haben ja so ein Konzept zur Einarbeitung. Da geht es erstmal rein logistisch um, was weiß ich, wie man den Computer bedient, wo die ganzen Daten verbandelt sind, wo die Ordner stehen und so ein Tüdelüt. Damit fängt das ja auch schon an. Dann gibt es für die ersten 100 Tage oder fürs erste halbe Jahr eine Begleitung, also ein Ansprechpartner für denjenigen, der neu anfängt oder die neu anfängt. Und ich habe das bisher auch in dem Sinne noch nie erlebt, dass wir dann gesagt haben, wann ist denn die Einführungszeit zu Ende? Ein halbes Jahr, ne?
Halbes Jahr, ja.
Nee, den wollen wir nicht oder so. Also das ist von vornherein schon so ausgestaltet gewesen, auch mit Gesprächen, auch mit einer kleinen Abordnung aus unserem Team, dass man gesagt hat, also die passt genau rein, die bringt genau das und das mit oder der, was wir noch nicht so bedienen können. So, und das ist dann praktisch, das greift so ineinander wie so ein Zahnrad, finde ich.
Ist eigentlich ähnlich so ein bisschen wie die Begleitungsform auch eigentlich, also beziehungsweise wie die flexible Einzelfallbetreuung sich stark darüber ausgestaltet, über den Weg, den man gemeinsam geht, sozusagen in dieser Begleitung mit den Jugendlichen, so ähnlich ist das so eigentlich auch bei der Einarbeitung von den Mitarbeitenden.
Ja, genau. Und da sowohl als auch Partizipation ist das Erste und das Wichtigste im Verlauf.
Ursina, wie hast du denn das erlebt? Hast du das Gefühl, hier bringt mir das jemand bei? Oder hast du das Gefühl, ich kann das schon, ich mache das jetzt?
Ich denke, man kann das zum Teil lernen. Also eben, ich hatte so einen Steileinstieg und ich musste mich ja da durchkämpfen mit irgendwie neuer Ausgestaltung der Gesetze. Einfach ganz grundsätzlich, es war ja alles neu für mich, das ist ja in der Schweiz ganz anders auch. Aber ich durfte auch relativ schnell dann Jugendliche als Bezugsperson begleiten, was ich mir auch gewünscht habe. Also für mich war das wirklich so ein Learning by Doing, aber es war schon vieles parallel auch. Und ich denke, man muss das auch ein bisschen mögen. Weil da passieren so viele Dinge irgendwie gleichzeitig und eben dann hat man Austausch mit dem Team oder man arbeitet sehr stark auch selbst organisiert. Mögen und können nicht alle so. Für mich war das jetzt, also ich fand es ja wirklich super.
Aber es ist ja eigentlich verwunderlich, oder? Das sind Jugendliche in den schwierigsten Situationen ihres Lebens mit einer langen Geschichte, die auch viel Sozialarbeitende kennengelernt haben. Und dann begleitet man sie und das, was einen Unterschied macht und was auch für das Team wichtig ist, ist eine Vielfalt von Personen. Aber letztendlich, womit man arbeitet, ist auch mit seiner Person. Und Michi, dich zeichnet das aus, du hast das 35 Jahre gemacht, was eine der intensivsten Formen der Jugendhilfe ist in der Begleitung. Ursina, du bist da eingestiegen. Was braucht es denn dafür, damit man das kann?
Das Team spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Ich nehme das Team jetzt erst eigentlich im Ansatz wahr, als dass wir auch über die Supervision ein Teambuilding organisieren und auch gestalten konnten, wo ich jetzt denke, also ich bin jetzt langsam im Team angekommen, also nach 35 Jahren, muss man sich mal vorstellen.
Also man kommt an seine eigenen Grenzen und findet dann seinen eigenen Umgang damit. Ursina, wie siehst du das? Wie kann man sich darauf einlassen auf so etwas?
Ja, ich denke eben das, was du sagst, Michi, das finde ich beschreibt schön, was ich auch mit Eigenverantwortung oder Selbstverantwortung meine. Oder so, dass eben sich auch selbst fragen, wann brauche ich was vom Team auch. Weil man ja sonst eben oft alleine mit den jungen Menschen unterwegs ist. Ich denke, der Träger SME ist auch einmalig. Das ist ja bei anderen Trägern in Hamburg wahrscheinlich nicht genau so. Das einerseits, aber das andere, und ich meine, das war mir natürlich auch schon in der Schweiz in der Praxis hilfreich, dass ich als Person gemerkt habe, ich bin nahbar, ich bin transparent für die jungen Menschen. Ich interessiere mich für sie, ich anerkenne sie in ihrer Person, in der sie, die sie sind. Und dort beginnt es halt für mich. Und das finde ich auch richtig schön an der Arbeit mit jungen Menschen, weil die dir ja sofort den Spiegel vorhalten und zeigen, hey, ich fühle mich ernst genommen oder nicht. Das ist das eine und das andere auch. Das wurde natürlich im Studium auch vermittelt. Aber wirklich das auch zu merken, in ganz vielen Fällen brennt es eben nicht. Und da kann man noch mal kurz durchatmen und sich überlegen, okay, wo sind wir jetzt hier gerade? Was passiert gerade? Und jetzt? und nicht, ah, jetzt muss ich schon und irgendwas. Ich glaube, ganz vieles wird auch gut, wenn man einfach viel Ruhe reinbringt.
Ich habe, wenn ich dir so zuhöre, muss ich zurückdenken an einen Theoretiker sozialer Arbeit, der Michael Winkler, der sagt im Prinzip, das Handeln selber ist immer nur Handeln. Es ist nicht nur, weil du jetzt einen Bachelor in sozialer Arbeit hast, dann alles, was du tust, ist dann sozialarbeiterisch. Das wäre ein Trugschluss. Sondern Sozialarbeit ist oder sozialpädagogisches Handeln fängt da an, wo man drüber nachdenkt, also in der Reflexion. Das heißt, man handelt mit den Jugendlichen, man ist in seiner Situation. Und das, was du eigentlich beschreibst, ist aber, dass dieser Moment des Innehaltens und dann das nochmal drüber nachdenkst und das dann einsetzen, wenn es das braucht, dass das eigentlich auch die Sozialpädagogik ausmacht. Es sei denn, es braucht eine Krisenintervention, wo ganz klar ist, wir müssen jetzt unbedingt Jugendlichen da rausholen aus einer bestimmten Situation oder sei es Suizidverhinderung oder alles Mögliche. Was dabei eine Rolle spielen kann, oder? Dann fackelt man natürlich nicht lang. Aber die Frage ist, in 90% oder das, was du gesagt hast, in vielen Fällen sozusagen da drüber nachzudenken, das macht es vielleicht auch sozialpädagogisch. Würdest du das teilen können, die Idee, oder?
Das teile ich total mit dir. Gleichzeitig beobachte ich in der Praxis, dass das oft irgendwie eben nicht so gemacht wird. Und das, ich glaube, das war für mich auch so die Erkenntnis, wow, okay, was hat das für einen direkten Einfluss auch auf meine Arbeit, wenn ich das eben so mache? Und das bringt natürlich Ruhe rein, eben Stichwort Abgrenzung, Selbstschutz, was ich total zentral finde auch.
Ja, auf jeden Fall. Das darf man eigentlich nie verkennen. Das ist eigentlich in jeder Situation wichtig, dass man da offen für ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin 35 Jahre jetzt dabei, mich hau das nicht mehr um. Das geht nicht. Da würde ich schon einen Fehler machen.
Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Teil, wenn wir sagen, wir holen in der flexiblen Einzelbetreuung als Lösung die Jugendlichen da ab, wo sie stehen und begleiten sie über das, was du beschrieben hast, über den Weg. Dann ist das natürlich auch eine Form, wo sie dann letztendlich sagen können, hey, letztendlich habe ich das geschafft, anstatt sagen zu müssen, das war Einrichtung XY oder Methode Z, was zwar für den Moment trägt, aber was sie nicht in die Zukunft trägt. Das könnte ja sein, dass das vielleicht auch ein Teil ist von dem, was auch die Einzelfallbetreuung auszeichnet. Woran erkennst du denn, oder gibt es überhaupt sowas, dass du das erkennst, wo du einen Einfluss gehabt hast oder wo du sagen würdest, da ist es schon wichtig, dass es uns braucht?
Ja, den kriege ich manchmal 3-4 Jahre später erst mit. Denn wenn ich dann höre, Mensch, Michi, wenn du nicht so lange dran gezogen hättest oder das erwähnt hättest, ich wäre nie drauf gekommen, aber jetzt bin ich drauf gekommen. Oder ja, das ist schon teilweise nicht mal eben 1:1 abrufbar. Und da bin ich auch dankbar, dass ich noch Kontakt zu Jugendlichen habe, die ich vor 30 Jahren betreut habe. Ne? Das ist also jeden Tag spannend. Also wie gesagt, wenn ich zur Arbeit komme, ich kann nicht sagen, ja, Bürodienst, das und das und das. Ich mache gerade mal knapp, für die Woche plane ich vielleicht 40%. Der Rest ergibt sich spontan.
Aber ich glaube, das ist genau auch das, was ich so spannend dran finde. Und was ich auch total mag, eben nicht zu wissen, was passiert. Und jede Woche irgendwie wieder neu zu planen und eben so einen Teil, wie du auch sagst, freizulassen und dann einfach zu schauen auch. Und das bedingt natürlich schon auch eine Offenheit. Eine Offenheit, dass ganz unterschiedliche Dinge passieren. Ich denke jetzt auch an die Rufbereitschaft. Ich meine, ruft nachts jemand aus der Nachbarschaft an, weil die Jugendlichen irgendwie zu laut sind oder hat sich jemand ausgesperrt oder will irgendwie was mit dem Internet klären oder was weiß ich. Du weißt es halt nie.
Man weiß eigentlich nie, worauf man sich einlassen muss. Man ist immer auf sich selber zurückgeworfen. Es gibt gar nicht viel Team. Also die Geschichte wäre ja auch möglich zu erzählen, wo man viel mehr auch an seine Grenzen kommt. Habt ihr eine Idee, wo dieser Unterschied liegt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, welche Rolle spielt dabei allenfalls das Studium oder die Professionalität? Also wo hört sozusagen eigentlich das Offene auf und wo fängt die Struktur und das Systematische an? Habt ihr da eine Idee dazu?
Ich denke mir jetzt auf die Ausbildung bezogen im Studium. Da waren wir zuerst sehr theoretisch unterwegs und dann wurde es auch immer konkreter und so. Und ich denke wirklich eben, gerade die Lebensweltorientierung, das war für mich so das Paradebeispiel. Zuerst im Modul 1, Theorien der sozialen Arbeit. Ein Überblick, dachte ich mir, ja interessant, aber weiß ich jetzt auch nicht, was das jetzt genau bedeutet. Dann bei dir wurde es konkreter, auch durch die Erzählungen. Und dann eben im Ausbildungspraktikum bei SME, dann dachte ich mir, wow, ja, das ist es jetzt. Und ich denke, für mich konnte sich dieser Theorie-Praxis-Gap, den man ja wahrscheinlich nie überwinden kann, aber es ist ein bisschen näher zusammengerückt. Da ist auch eine Wechselwirkung und da ziehe ich ziehe viel auch aus der Theorie. Und für mich ist das irgendwie ein Kreislauf auch. Und ich denke eben, das, was wir ja bis jetzt so ein bisschen angetönt haben immer, aber was ich schon auch zentral finde, sind so die Schutzkonzepte auch, wo ich auch denke, da gibt es auch noch viel Potenzial, dass man eben beide Seiten schützt. Weil ich denke, als alternative Hilfeform viel auch im Einzelsetting, das zeigt ja auch die Geschichte, was da falsch laufen kann und dass das umso wichtiger ist, dann beide Seiten zu schützen auch.
Das stimmt. Zumal, wenn man bestimmte Arbeitssituationen jetzt ernst nimmt, was weiß ich, wenn man eine Jugendwohnung jetzt hat, ne, dann betreust du den Jugendlichen in der Jugendwohnung, nicht nur im Büro, wo alle anderen sind, wo alle anderen mitkriegen, oh, die arbeiten zusammen. Du hast dann 2, 3, 4 Tage, 5 Tage, wo dich niemand arbeiten sieht. Das musst du auch erstmal aushalten. Und das ist auch eine Frage dann der Konzeption und das, wie du das dann auch vermittelst. Da habt ihr ganz große Schwierigkeiten oft, also die Jüngeren zumindest, das so aufrechtzuerhalten und ohne, dass sie ein schlechtes Gewissen bekommen. Also deswegen machen viele das eben nicht und versuchen dann bei uns in der Teeküche dann zu kochen mit den Jugendlichen, weil die Jugendlichen sollen auch mal bekocht werden, also im Einzelfall.
Die Frage ist dann sozusagen, aber was schützt dich eigentlich davor? Weil wenn du mit deiner Person arbeitest und etwas schief geht, also du mal eine Jugendliche hast, wo es nicht zu einem Erfolg kommt, sondern vielleicht zu einem tragischen Ende von dieser Hilfeform, dann brauchst du ja irgendetwas, wie du das eigentlich vermitteln kannst und für dich auch einordnen kannst, oder? So wie du sagst, die Jugendliche hat selber Schuld an ihrem Erfolg dabei, oder? Es kann das genau natürlich auch wichtig sein, so eine Theorie oder ein Konzept zu haben, was dir hilft, eigentlich deinen Einfluss zu vermitteln und gleichzeitig aber auch dich oder die Jugendlichen voneinander zu schützen, indem du das im Team besprichst oder eine Idee davon hast. Also Ursina, da würde ich dir nur zustimmen können, ein gute Schutzkonzepte und aber auch eine gute Theorie. Die Theorien, die wir jetzt haben, die haben uns so weit getragen, aber natürlich braucht es vor allem auch eine Idee davon, was schützt die Jugendlichen vor uns, vor sozusagen Fehlverhalten oder Fehleinschätzung, auch vielleicht vor einer zu schnellen Reaktion, vor einer zu langsamen Reaktion. Oder woran können wir das gut erkennen? Was sind Theorien und Konzepte, die daran zu leiten können.
Ja, und umgekehrt finde ich das auch spannend, auch eine Anekdote, als es darum ging, eine Jugendliche zu begleiten. Also das war, wann war das? Im März, glaube ich, Mitte März, war ich 1,5 Monate da. Und dann hat eben die Leitung auch gesagt, so hey, da gibt es eine Jugendliche, da gibt es einen Wechsel, ich könnte mir das aber vorstellen, dass das passt. Und dann gab es dann Kennenlernen und ich weiß noch, ich bin da eben in die Flex, in die Anlaufstelle reingelaufen und die Jugendliche stand da mit der aktuellen Betreuerin und hat dann irgendwie sowas gesagt von, ich glaube, du bist neu hier, dir zeige ich mal, wie der Laden hier läuft. Und das fand ich auch ganz schön, weil ich da auch gemerkt habe, ja, da können wir ansetzen. Also das auch so dieses Rausfinden, ob es passt. Weil mir hat dieses Vorlaute, würde man jetzt ja sagen, fand ich richtig gut, weil ich genau wusste, die haut raus, die sagt, wie es ihr geht, das ist gut. So. Und ich glaube, das eben funktioniert auch in diese Richtung. Dass wenn es von ihnen her dieser Impuls kommt, dass es dann passt. Ja.
Ich glaube, das ist vielleicht auch das, wo die Flex wirklich auch versucht, eine Alternative zu etwas zu sein wie der geschlossenen Unterbringung sozusagen, die eigentlich auf so etwas reagiert mit einem enger geführten Rahmen. Also die versucht, das einzuengen. Während die Flex eigentlich versucht, diesen Moment so ein bisschen UI zu oder ein bisschen, sie versucht das eigentlich aufzunehmen, die Bewegung von Jugendlichen. Zumindest so habe ich sie damals erlebt. Ich weiß, das, was mich damals so geärgert hat im Studium, beziehungsweise als ich dann meinen ersten Praktikumstag hatte, da kam ich dann an, ich hatte das Bewerbungsgespräch erfolgreich hinter mich gebracht. Und ich bin da so lang gelaufen, die Anekdote erzähle ich immer gern in meinem Modul, was ich mitleite. Und ich bin dann nämlich angekommen und im Studium haben sie immer gesagt, du, irgendwann, also die Jugendlichen, die testen dich dann irgendwann so nach den ersten paar Minuten. Und ich dachte so, okay, ja, also okay, ich bin gespannt, was soll denn das sein? Und so zumindest im Studium habe ich nie das Gefühl gehabt, man hat wirklich erklärt, was das denn dann auch sein könnte. Und ich kam dann zum ersten Praktikumstag, wollte in die Flex laufen. Das ist diese riesen Glastür und ein von den Jugendlichen, auch an einem Tag, wo Teamsitzung war, der saß mit 3, 4 anderen vorne im Aufenthaltsraum. Und als ich reinkommen wollte, wurde mir die Tür von ihm zugehalten. Der hat gesehen, ich komme an und der hat die Tür zugehalten. Und ich stand vor der Tür und dachte, das gibt's doch nicht, dass sie mir schon bevor ich in der Einrichtung bin, eigentlich mich fragen, wer ich denn bin und wie ich auf so eine Situation reagiere. Die Geschichte erzähle ich dann, dafür müsst ihr soziale Arbeit studieren, bei mir im Modul zu Ende. Aber das Spannende dabei ist eigentlich diese Begegnung und die Herausforderung. Das hat letztendlich dazu geführt, dass wir in der Situation, vielleicht erzähle ich es doch ganz kurz nach dem Hin und Her, ich eigentlich ziemlich verzweifelt war in dieser Situation, weil ich nicht wusste, muss ich jetzt eine Hilfe rufen? Und dann wusste ich, okay, dann bin ich eigentlich irgendwie pädagogisch bankrott, weil dann brauche ich erstmal alle anderen, bevor ein Jugendlicher sich wieder auf mich einlässt. Und habe dann versucht, mit Witzen das aufzulösen. Hat nicht geklappt. Und letztendlich war dann eigentlich die Zigarette die Lösung. Ich habe dann mehr oder weniger aus Verzweiflung gedacht in dieser Situation, hey, wenn ich nicht reinkommen darf, vielleicht kommt er ja zu mir raus.
Ja.
Oder? Und das war sozusagen, vielleicht, ich habe die Kippe angeboten und das war auch vielleicht jetzt die Zigarette zum zweiten Mal das Beispiel. Nicht, dass ihr denkt, wir machen hier Zigarettenwerbung. Im Gegenteil. Krass. Heutzutage wäre es etwas anderes. Aber die Idee oder die Frage ist eigentlich, das einfach mal umzudrehen und den Jugendlichen raus. Ich habe mich dann draußen hingesetzt und wir haben zusammen eine Kippe geraucht und sind dann gemeinsam in die Flex gegangen. Und das war eigentlich der Anfang meines Praktikums und auch meines Engagements in der Flex. Und ich glaube, genau dieses eigentlich den Moment von den Jugendlichen mit aufnehmen können, um dann in so einer Situation begleiten, das erinnert mich an die Anekdote, die du erzählt hast, ist vielleicht eines von diesen Geheimnissen in Situationen, wo man an seine Grenzen kommt, einfach die Situation anders denken zu können oder zum Perspektivwechsel zu nehmen und jemand aus dieser Situation heraus zu begleiten, die für uns beide in dem Moment eigentlich gefährlich war. Er hätte sein Gesicht verlieren können vor all den anderen Jugendlichen, die da sitzen. Ich hätte mein Gesicht verlieren können vor all den anderen Pädagogen und den Jugendlichen zusammen. Und dann auf eine Idee zu kommen, hey, wir brauchen jetzt eine Lösung. Ich habe damals übrigens nicht so reflektiert und pädagogisch drüber nachgedacht, sondern das war Reflex oder in der Situation. Aber das ist mir im Nachhinein eigentlich bewusst geworden, wie wichtig das ist, in solchen Situationen zu einer Nicht-Standardlösung zu kommen. Und da kann einem eigentlich das Studium und Theorie schon helfen.
Ja.
Aber vor allem in der Situation, wenn man nicht mit der Antwort, weil die Antwort, das kann einem niemand im Studium beibringen, wenn ich euch beibringen möchte, ihr müsst immer Zigaretten dabei haben, damit ihr so. Das funktioniert ja nicht. Ja, du kannst keine Standardlösung, sondern du kannst eigentlich nur in dieser Situation jemand beibringen über Theorie, Konzepte, Methoden und auch über ein Thema. Wie komme ich in solchen Situationen dazu, in dieser Situation nicht in die Gegenwehr zu gehen, sondern das aufzunehmen, als ein Moment, der pädagogisch wertvoll sein kann.
Die Intuition, ne, das ist ja das Entscheidende in vielen Momenten. Das darf man gar nicht unterschätzen. Das war ja das, wovor ich Angst hatte, wenn ich das Studium beginne, dass ich die verliere. Ja, und die Einzelfallbetreuung zeichnet sich ja mit unserer Beziehungsarbeit aus. Aber da ist ja dann der Widerspruch. Mhm. Wie beschreibst du im wissenschaftlichen Sinne eine Beziehung, beziehungsweise du gestaltest eine Beziehung ganz anders als ich. Hm. Das kommt wieder den Jugendlichen zugute, aber auf der anderen Seite, in Extremsituationen kann sich das widersprechen. Und das.
Aber da denke ich eben, das ist, also in meiner Erfahrung ist das ja auch genau diese Gratwanderung, die, also ich hatte ja auch herausfordernde Situationen, die sich aber meines Erachtens wirklich auch, so hat sich das im Nachhinein herausgestellt, gut haben lösen lassen, indem dass ich halt eben mutig war und dass ich etwas ausprobiert habe und gedacht habe, okay, jetzt, ich mache das jetzt, weil ich das, also ich kann das auch pädagogisch begründen, aber ich mache das und ich muss eben nicht zuerst fragen, du, darf ich jetzt das, und sondern nein, ich muss jetzt, ich handle jetzt so, weil es eben manchmal, und das sind dann eben diese wenigen Prozent, wo man eben sofort handeln muss und dann macht man es eben.
Ja.
Und ich glaube, wenn man da mutig ist. Also für mich zahlt sich das bisher aus. So.
Ich glaube, vielleicht, um jetzt nochmal zurückzukommen und das zusammenzufassen in dem Gesamtblick. Das, wo die Persönlichkeit mit eigentlich einer Sicherheit aus dem Studium kommt, um solche Situationen durchdenken zu können, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist so etwas braucht wie ein Team, was darin einen Stützteil, mit dem man auch gemeinsam etwas bewegen kann. Und das Team ist nicht nur die Pädagogen, sondern auch mit Jugendlichen. Und letztendlich, das, was ihr beschreibt, ist eigentlich ein zentrales Element, zumindest wenn ich euch zuhöre, taucht das bei mir immer wieder auf, ist eigentlich das der Co-Produktion, also dass man gemeinsam, Co-Produktion hört sich auch schon wieder so technisch an, ist eigentlich auch gar nicht
so pragmatisch. Oh,
aber man macht eine Partizipation, hast du vorhin gesagt. Ja. Oder? Es kommt eigentlich darauf an, dass man etwas zusammen macht, wo beide einen Teil haben, das mitzugestalten. Und das muss eigentlich, und das ist das, was du, Ursina, am Anfang auch beschrieben hast, das muss harmonieren mit diesem Konzept von der Einrichtung. Es hat Momente, die man nicht in Worte fassen kann. Also das ist das, was du auch Intuition genannt hast, die aber dann eigentlich wieder zusammengefasst werden, dadurch, dass man drüber nachdenkt, dass man sich drüber austauscht. Und vielleicht war das für Hörende auch faszinierend und interessant. Wer neugierig ist, wir haben in den Shownotes, haben wir euch was noch mitgebracht als Beispiele dafür, wie man sich das vorstellen kann. Ein Beispiel für die flexible Einzelfallbetreuung beziehungsweise für diese Offenheit, die ich filmisch sehr gut aufbereitet finde, auch wenn es da nicht flexible Einzelfallbetreuung heißt, ist aus dem Film Systemsprenger. Da gibt es einen, Misha, der die Jugendliche, die im Zentrum steht, von diesem Film begleitet und auch eine Offenheit hat, ähnlich was du beschrieben hast, Michi. Er nimmt sie auch mit in die Lüneburger Heide, in ein privates Umfeld und auch da gibt es eben diese persönlichen Herausforderungen, wo auch er wieder an seine Grenzen kommt. Und dieses Spiel mit Grenzen von Angeboten, die wir haben, Grenzen, die Jugendliche haben, Grenzen, die wir selber haben. Vielleicht habt ihr was drüber gelernt, vielleicht war es auch einfach spannend zuzuhören. In diesem Sinne möchte ich das Schlusswort euch beiden nochmal geben, dass ihr nochmal ein letztes Wort habt und dann verabschieden wir uns. Michi.
Ja, für mich war das schon spannend. Das war jetzt zum ersten Mal, dass ich mich darüber so ausgelassen habe. Ich denke, einiges ist zum Tragen gekommen, anderes wird mir morgen einfallen. Ich bin da so ein bisschen immer wieder so gesetzt, aber das kann ich ja dann vielleicht das nächste Mal dann kundtun. Also auf jeden Fall fand ich das ganz gewinnbringend und interessant.
Dank dir.
Ja, und ich finde es wirklich immer wieder spannend, wie ich so merke, wenn ich Michi zuhöre, das war auch im Praktikum schon so, da könnte ich stundenlang da zuhören, wenn der Geschichten auspackt. Und das ist schon so, ich denke eben auch, da spürt man oder merkt man, was so ein alter Hase ist in diesem Geschäft, sage ich jetzt mal. Also ich konnte enorm viel von dir profitieren und ich fand das jetzt auch ein wirklich spannendes Gespräch. Danke, Michi, danke, Tim.
Und danke euch beiden, das war sehr wertvoll. Ich wünsche alles Gute und freue mich auf viel Abenteuergeschichten und Anrufe aus Hamburg darüber, wie die Flex weitergeht und was ihr so alles
hat. Du kriegst Bescheid.
Sehr gut. So, das war's aus Hamburg. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt zu dieser Episode, dann schreibt eine Mail an kommunikation.sozialearbeit@zhw.ch. Aufgenommen wurde das Ganze diesmal in der Wellenschmiede in Hamburg. Schnitt und Redaktion stammen von meinen Zürcher Kolleginnen Manuela Bruyère und Regula Freuler. Und dem Ganzen den letzten Schliff gegeben hat, wie immer, unser genialer Sounddesigner Lukas Fritz.